Sehr schön. Schön, dass Sie wieder reingekommen sind, nicht wahr? Da fehlt ja was. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, also es geht erstmal um Wachsen, auch um Glauben, es geht darum, dienen. Auch da habe ich zweimal hintereinander versucht, deutlich zu machen, dass wir auch unterschiedlich begabt sind und auch unterschiedlich dienen dürfen. Und dann gibt es auch natürlich die Möglichkeit zu gehen. Und da freue ich mich sehr, dass ich auch mit dieser Predigtreihe hier anfangen darf. Dein Typ ist gefragt, also die 6 Evangelisationsstile. Und da, vielleicht kann ich nicht. Nee, werde ich heute nicht können. Da darfst du weiter. Aber jetzt darf ich, weißt du? Ah, das sollte, genau, da haben wir das. Da gibt es einfach Menschen, die in die Bibel geschaut haben, besonders im Neuen Testament, und herauszuhören, wie haben die Leute damals evangelisiert. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten und wir reden nicht davon, wie Jesus evangelisiert hat, mit Zeichen und Wundern. Wir reden davon, wie normale Menschen damals, die gläubig geworden sind, anderen von dieser wunderbaren Nachricht von Jesus erzählt haben. Und insgesamt gibt es so 6, vielleicht sogar mehr verschiedene Stile. Ich möchte diesen 6 heute Morgen vorstellen. Vielleicht erkennt ihr euch wieder, vielleicht ist das nur eine Kombination. Vielleicht sagt er, ich bin gar nichts davon. Wer mich kennt, er weiß, oder du weißt schon, dass ich gerne Fragebogen habe, um Sachen herauszufinden. Also wer einen Fragebogen haben möchte zu persönlicher Kommunikationsstil, wenn es darum geht, diesen Themen des Glaubens weiterzugeben, darf das bei mir gerne abholen. Da könnt ihr verschiedene Fragen beantworten und ihr kriegt eine Zahl und diese Zahl sagt, wahrscheinlich seid ihr mehr eine von diesen 6 Stile. Wer das nicht braucht, ist auch wichtig, aber wenn ihr sagt, Mensch, das könnte mir vielleicht eine Hilfe sein, bitte nachher bei mir die Dinge abholen. Also direkte, intellektuelle, zeugnishafte, beziehungsorientierte, einladende und dienende Stil. Ich möchte erst einmal weitermachen mit dem direkten Stil. Da sehen wir einen Menschen namens Paulus. Kennt ihr Paulus? Paulus kommt noch. Petrus aus der Apostelgeschichte. Hier sehen wir einfach einen Mann, der vorher ein bisschen schüchtern war. Und jetzt, naja, so schüchtern war es auch nicht. Er durfte auf Wasser laufen. Er hat vieles, vieles auch mit Jesus erlebt. Und da steht er vor tausenden Menschen in Jerusalem und fängt an zu predigen. Ein paar Wochen zuvor wurde Jesus gerade gekreuzigt. Und er sagte, ihr habt ihn gekreuzigt. Also das ist schon ziemlich direkt, nicht wahr? Eine Konfrontation mit diesen Menschen hat er gesucht. Und es war ganz wichtig zu erkennen, dass bei Petrus es immer darum ging, alles oder nichts. Ja, dieser Petrus, der aus dem Wasser lief, dieser Petrus, der in dieser besonderen Situation in Apostelgeschichte 2 erfüllt war mit dem Heiligen Geist und die Menschen zum Umkehr und Taufe herausgefordert hat, und 3000 Menschen haben sich durch ihn bekehrt an einem einzigen Tag. Nun, diese Menschen sind sehr zuversichtlich, sehr bestimmt und sehr konkret. Die kommen dahin und sagen, meine Meinung gilt, Punkt. Ja, also ihr kennt solche Menschen vielleicht. Wenn du jemals Uli Pazani kennengelernt hast, ein Mann des Glaubens, der pro Christ durch Deutschland, viele tausende Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen, er hat dir die Wahrheit im Gesicht gesagt. Er kam auf dich zu und sagte, du brauchst Jesus. Wieso? Sonst gehst du für ewig verloren. Und dieser Mann wurde von Gott gebraucht. Billy Graham war jemand, der gepredigt hat in Stadien weltweit. Kam damals in der Grugerhalle nach Essen damals und hat dann auch in Deutschland gepredigt. In den 90er Jahren war ich in London, habe eine Evangelisation mit vorbereitet denn damals. Es war interessant zu sehen, wie zehntausende Menschen da reinströmten. Zu hören damals in dem Wembley-Stadion. Theo Lehmann, ein Mann, der wirklich viel evangelisiert hat, im Osten wie im Westen Deutschland. Klaus Vollmer, vielleicht habt ihr von Zelt-Evangelisation damals miterlebt. Ein Mann, der wirklich alles auf den Punkt gebracht hat. Nun, eine kleine Warnung. Und diese Warnung werde ich jedes Mal bei jedem Stil geben. Denn wo meine Stärke ist, liegt automatisch auch eine gewisse Schwäche dabei. Wenn du diesen Stil hast, dann möchte ich euch herausfordern, barmherzig zu sein. Seid taktvoll. Besonders, wenn du andere Menschen mit der Wahrheit konfrontierst. Wahrheit ohne Liebe wirkt verletzend. Und sei bereit, im Gespräch zu bleiben. Gestern war Holger und Kirsten und ich auf einem Seminar in Itzehoe zum Thema Evangelisation. Da war der Arno Backhaus dann da, ein Mann, der auch bekannt ist, viele Menschen durch Arno Andreas damals. Und er hat schon jahrzehntelang in Deutschland viele, viele Straßeneinsätze gemacht und viele, viele Städten. Und dort hat er erzählt von Menschen, die wirklich wie ein Wasserschlauch Gottes sind, wie ein Feuerschlauch. Und da ist so viel Wahrheit, auf einmal spritzt dabei raus. Aber stell mal vor, mein Gefäß ist wie ein kleines Glas. Wie viel bleibt hängen in dem Glas, wenn ein Wasserschlauch da ankommt? Nichts. Da spritzt alles wieder raus. Da bleibt nichts hängen. Da ist einfach zu viel Druck dahinter. Und manche Leute, die so Dreck sind, die Konfrontationsstil auch haben, sind ein bisschen zu viel für viele Menschen, die ich so kenne. Gott benutzt sie und Gott hat immer wieder solche Menschen benutzt und die haben den richtigen Moment an richtige Stelle. Aber nicht alles ist ein Hammer und nicht alles ist ein Nägel, was Gott da verändern möchte. Gut, der nächste Stil, da haben wir den intellektuellen Stil. Da haben wir der Paulus, da habe ich schon seinen Namen erwähnt. Da können wir in Apostelgeschichte 17 eine interessante Geschichte auch lesen. Da ist er in Athen. Areopag, vor gut 20 Jahren war ich auch genau an dieser Stelle mal gewesen. Und dort hat Paulus mit den Philosophen der damaligen Zeit argumentiert. Er ging auf diese Leute auf einen ganz anderen Stil. Er fing an, mit denen intellektuell sich da auseinanderzusetzen. Und dieses Stil intellektuell hat Paulus sehr oft gebraucht. Wenn man einen Römerbrief liest, ist das wie von einem Anwalt geschrieben. Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1, Punkt 2. Also sehr, sehr gut gegliedert, sehr, sehr logisch aufgebaut. Und dieser Mann, Paulus war damals in Athen, er wollte von Jesus Christus erzählen, ging durch diesen Staat hindurch, hat überall diesen Tempel gesehen, überall diese Götter. Und da steht da drin, es ergrimmte in seiner Seele. Er wurde so wütend, ein heiliger Zorn kam auf, weil sie nicht Jesus Christus angebetet haben. Und dann ging er vorbei, bis er diesen einen Tempel gefunden hat an den unbekannten Gott. Und er nahm das als Aufhänger und fing an, die Leute zu erzählen, ich möchte euch erzählen, wer dieser unbekannte Gott ist. Wer hat Himmel und Erde geschaffen? Wer hat dich geschaffen und dich gewollt? Und es steht denn da drin, dass einige tatsächlich danach auch glaubten an Jesus Christus und diesen Weg mit Jesus gingen. Menschen mit diesem Evangelisationsstil sind echt wissbegierige Menschen. Analytische Menschen sind sehr logische Menschen. Sie diskutieren gerne und lieben es, mit Gedanken zu jonglieren. Und sie neigen dazu, viele Fragen zu stellen. Was denken Sie dazu? Warum? Woher wissen Sie das? Also Lehren sind manchmal so und auch ich als Dozent kann manchmal gut damit auch in diese Richtung gehen. Und da fängt man einfach an zu diskutieren. C.S. Lewis, wer jemals von seinen Schriften gelesen hat, weiß, wie gut er das auseinandergepflückt hat, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Wolfram Kopfermann damals, sein Kurs denn da, Farbwechsel, ein genialer Glaubensgrundkurs, was aus Hamburg kommt. Klaus Douglas, auch jemand, der aus der seltlichen Relation und auch aus der FEG vieles da gemacht hat. Helmut Thielecke, damals in Berlin, Werner Gitt und so weiter, sind deutsche Menschen, die intellektuell sich mit dem Glauben auseinandergesetzt hat und viele, viele Menschen auch erreicht haben, weil sie tiefgehende Fragen hatten. Wozu, weshalb bin ich hier? Und die brauchen erstmal mit dem Kopf das ein bisschen zu verstehen, um dann das weiter in dem Herzen tiefer rutschen zu lassen. Und auch hier gibt es ein kleines Gefahr. Wir müssen aufpassen, dass wir Fragen beantworten, nicht verwechseln mit das Evangelium weitersagen. Denn ich kann mit jemandem argumentieren und vielleicht gewinne ich. Aber der Typ wird sich nicht bekehren. Einfach weil ich intellektuell überlegen bin. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, mit jemandem platt zu machen mit unseren Antworten. Es geht darum, jemandem zu helfen, den wahren, lebendigen Gott, der seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat, zu erkennen, persönlich kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir nicht streitsüchtig werden und nicht nur argumentieren, um zu argumentieren, weil uns das vielleicht sogar Spaß macht. Nächstens, unser zeugnishafter Stil. Da haben wir die Geschichte aus Johannes 9. Da war ein blinder Mensch und dieser Blinde kam auf wunderbare Weise von Jesus sein Augenlicht wieder geschenkt. Als die feindlich gesinnten religiöse Führer von damals gefragt hat, wie ist das passiert, hat er nicht argumentiert. Er hat auch keine Predigt gehalten, wie Petrus das getan hat. Er hat gesagt, nur eins weiß ich, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Hat Zeugnis gegeben. Hat Zeugnis gegeben von dem, was er persönlich mit Jesus Christus erlebt hat. Nun, jeder von uns im Raum kann hoffentlich erzählen, was wir mit Jesus erfahren und erlebt haben. Wo Gottes Wirken in unser Leben so sichtbar war, dass es uns geprägt hat. Einige Menschen sind sehr gut darin, das weiter zu erzählen, besonders auch als Zeugnis für Nichtchristen aus anderen. Und da sind Menschen, die gut kommunizieren können. Da sind Menschen, die gut erzählen können. Und da sind auch Menschen, die auch gut zuhören können. Sie sind in der Lage, zuzuhören und dann zu erzählen aus deinem eigenen Leben, wo Jesus da gerade eben gewirkt hat. Und das ist ganz wichtig, die beiden Dinge in Verbindung zu bringen. Corrie ten Boom war eine Person. Wer ihre Bücher gelesen hat oder damals sogar einen Vortrag hören dürfte, sie hat immer wieder erzählt von ihren Erlebnissen, wie sie anfing, Menschen zu vergeben. Sie war im KZ als kleines Kind, hat ihre ganze Familie im Grunde dort verloren und konnte diese Menschen, den Wächtern damals im KZ, auch vergeben. Und wie sie einmal erzählt hat, wie sie jemand erkannte und dieser Wachmeister kam auf sie zu und hat ihr seine Hand ausgestreckt und sagte, ich habe mich bekehrt und ich möchte bitten um Vergebung. Wie sie, kann ich nicht nur davon reden, sondern tatsächlich tun? Dieser ein Augenblick, wo sie merkte, jetzt ist es ernst und sie streckte die Hand aus und hat diesem Mann Vergebung ausgesprochen. Und sie konnte erzählen davon, was sie es erlebt hat. Und jeder, der auf sie zukam, wusste in dem Moment, ja, ich könnte mich mit dieser Frau identifizieren. Es gibt eine andere Frau, Joni Erickson, tada, sie hat geheiratet. Und da ist sie als junges Mädchen in den Pool reingetaucht, leider nicht genug Wasser, hatte Genick hier unten gebrochen und war querschnittsgelähmt. Und natürlich könnte sie die ganze Zeit die Frage stellen, wozu, Gott, hast du das zugelassen? Wozu? Stattdessen fing sie an, in ihrem Begrenztsein Jesus noch näher kennenzulernen. Und sie fing an, anderen Menschen zu erzählen, wie gut Jesus ist. Ein querschnittgelähmtes Mädchen fängt an zu erzählen, wie gut Jesus ist. Die Leute haben gemerkt, dass sie es ernst meinte, weil sie es persönlich erlebt hat. Und das ist so wichtig, dass man das so erzählen kann. Aus Lüdenscheid ist der Walter Heidenreich, ein Mann, der drogenabhängig war, mitten auf einen Trip mit irgendwelchen Drogen, erscheint ihm Jesus im Traum und sagt, du brauchst Hilfe, hör auf damit. Und er kommt runter und gibt sein Leben Jesus Christus an, sein Leben ist um 180 Grad verändert. Und bis heute hin ist er dann dabei, Menschen zu erzählen, dass Jesus helfen kann, weil er das persönlich erlebt hat. Und jeden von uns kann im Grunde auch solche Geschichten, nicht so extrem vielleicht, aber irgendwo, wo wir gesagt haben, ja, wir haben gebetet und Gott hat uns geholfen. Und das können wir im Gespräch mit einfließen lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Aber wichtig ist es auch, dass wir lernen dabei, zuerst zuzuhören. Wenn jemand uns was erzählt, ja, meine Eltern haben dich scheiden lassen und als Kind wurde ich missbraucht und so weiter. Ja, weißt du, ich als Christ habe erlebt, dass Gott mein Gebet erhört hat, da hatte ich Kopfschmerzen und plötzlich war es weg. Die zwei Geschichten passen nicht zusammen. Aber man möchte so gerne irgendetwas erzählen. Erstmal bitte hören. Erstmal hören und Gott auch fragen, was darf ich weitererzählen in deinem Namen? Denn nicht jede Situation sollen wir überstürzen, das, was wir mit Jesus Christus erfahren haben. Denn ihr kennt vielleicht ein paar Christen, die schon seit 20 Jahren die gleichen Geschichten erzählen, was sie mit Jesus mal erlebt haben. Und das war gut, aber irgendwann darf man was Neues mit Jesus auch erleben. Der Blinde hat erzählt und auch wir dürfen weitererzählen von dem, was Gott uns gegeben hat. Der nächste ist der beziehungsorientierte Stil. Da haben wir einen Mann in Lukas 5, Vers 29, der war ein Zöllner. In der einen Evangelium wird er Matthäus genannt, in dem anderen wird er Levi genannt. Er war gerade erst zum Glauben gekommen und da war es ihm bewusst geworden, seine Kollegen kennen Jesus nicht. Also hat er eine tolle Idee gehabt. Lass uns ein Fest feiern. Ein Party mit einem Ziel. Wir laden die ganzen Leute dazu ein, plus Jesus. Wir bringen sie alle in einen Raum und schauen mal, was passiert. Und das ist da ein einladender Stil. Lass uns nicht Christen in Kontakt bringen lassen mit Christen. Nun, wir müssen Beziehungen aufbauen. Wir müssen beziehungsorientiert leben, um denn Leute einladen zu können und das zu dürfen. Aber das ist echt interessant zu sehen, wie Menschen das tun können. Wie sie eine warme Persönlichkeit haben, wo sie gerne Leute zu sich einladen. Wo sie gute Gastgeber sind, wo sie kontaktfreudig sind, wo sie guter Unterhalter sind. Sie neigen dazu, sich mehr für die Menschen und ihre Bedürfnisse zu interessieren, als für irgendwelche abstrakten Gedankengebäude. Ja, das ist nicht der Person, der zusammenkommt und sagt, Mensch, ich habe mich wirklich da die ganze Nacht über die Rechtfertigung des Glaubens nachgedacht und die Inkarnation Christi, das hat mich echt schlaflose Nächte gebracht. Also meistens nicht. Da sind Leute, die sagten, du, kennst du die Frau da drüben? Sie lebt vom Hartz IV und kann, der Monat war zu lang. Vielleicht können wir ein paar Brote kaufen und ein bisschen Aufschnitt. Die sehen die Bedürfnisse und das treibt ihn. Und das sind Menschen, die wirklich diese Beziehungen leben und wirklich auch einen Wunsch haben, diese Menschen da sehr stark auch dort zu helfen. Nun, wer macht das? Viele unbekannte Christen. Also Menschen überall, die wirklich Beziehungen aufbauen und die einfach Beziehungen leben mit Christen und Nicht-Christen. Nun, wenn du diesen Stil hast, von Gott geschenkt, dann musst du dich davor hüten, Freundschaften höher zu bewerten als die Wahrheit. Manchmal neigen wir ein bisschen dazu, lieber nichts zu sagen, weil wir die Freundschaft nicht gefährden wollen. Aber da müssen wir lernen, auch mit Gottes Kraft und Gottes Feingefühl das richtige Wort zum richtigen Moment zu sagen. Jemand mit dem Evangelium zu konfrontieren, bedeutet oft, das ganze Leben eines Personen in Frage zu stellen. Du brauchst Jesus. Ohne ihn bist du verloren. Und das zu sagen zu einem guten Freund ist nicht immer so einfach. Dennoch ganz, ganz wichtig. Dann haben wir unser, der Einladenstil, das ist hier die Frau am Brunnen, also Johannes 4, eine tolle Geschichte nachzulesen. Jesus kommt dahin, schickt seine Jüngern weg, da ist Mittagszeit, heißt es ist Zeit des Tages und diese Frau ist vollkommen überzeugt, einen Prophet vor sich zu haben. Vielleicht war er sogar der Messias. Und dann rennt sie zurück in der Stadt. Jesus hat gesagt, ja, deine Männer kenne ich alle, mit denen du hier zusammen bist, ist noch nicht mal dein Mann. Woher kannst du das wissen? Jesus' Ziel war es nicht unbedingt hier, diese Person herauszufordern mit Wahrheit, sondern Jesus wollte unbedingt diese Person dort erreichen, wirklich, dass sie lernt zuzuhören. Und dann geht sie in die Stadt hinein und tut das Merkwürdigste überhaupt. Sie sagt, kommt und sieht selbst. Kommt und sieht selbst. Sie geht in diese Stadt, eine Sünderin, jemand, der nicht mit der anderen Frauen am Brunnen morgens früh gehen dürfte, weil sie ausgestoßen war, hat ein Gespräch, 10, 20 Minuten Maximum mit Jesus am Brunnen gehabt, geht zurück in der Stadt und dann fängt sie an, Menschen dazu einzuladen, zu Jesus hinzugehen. Einzuladen, selbst das zu erfahren. Das ist ein interessanter Stil. Sie hat nicht gesagt, jetzt musst du dich bekehren. Sie hat keine Beziehung mit den Leuten aufgebaut. Sie hat nur eingeladen. Kommt und sieh. Kommt und sieh. Es gibt Untersuchungen, die sagen, ungefähr ein Viertel aller Menschen würden tatsächlich eine lebendige Kirchengemeinde aufsuchen, egal ob Freikirche oder Landeskirche, wenn sie nur wüssten, dass es so etwas gibt. Ja, also wenn die es wirklich wüssten. Ich habe meine Studenten, ich unterrichte 200 bis 300 Studenten jeden Semester. Und ich erzähle denen von einem Gottesdienst. Und alle durch den Bank hinweg sagen, gut, bis auf die zwei, drei Christen, die darunter sich vermischt haben, nö, das ist langweilig. Nö, da möchte ich nicht hin, da ist nur kalt und nur alte Menschen. Ich sage, stell mal vor, ihr habt es schon mal vielleicht im Fernsehen gesehen, diese afrikanische Gospel-Gemeinde, da würde ich schon hingehen. Alle durch den Bank, da ist Leben, da würde ich schon hingehen. Und das ist, okay, wenn es das gibt, ja klar, würde ich da hingehen. Aber das gibt es nicht. Zumindest nicht in Deutschland, sagen wir. Und einfach dieses Gefühl zu haben, hier ist ein Ort, wo du angenommen wirst, wo du sein darfst, wie du bist und eine wirklich gute Erlebnis mit Jesus Christus erfahren kannst, das wissen sie nicht. Die wissen nicht, dass es so etwas gibt. Und da ist manchmal das echte Problem, dass, ja, warum nicht? Ich würde schon hingehen. Aber niemand hat ihn jemals dazu eingeladen und das erzählt. So, Menschen mit diesem Evangelisationsstil sind häufig auch gastfreundlich, sind sehr beziehungsorientiert, sind sehr überzeugend. Und sie lernen auch neue Leute immer wieder kennen. Ruth Graham, also Billy Grahams Ehefrau, war jemand. Jedes Mal, wenn er sich zurückgezogen hat, um sich auf den Abend vorzubereiten, ging sie meistens in die Stadt hinein und hat sich irgendwo hingesetzt und hat angefangen, die Leute einzuladen. Hey, mein Mann predigt heute Abend, müsst ihr den nicht miterleben? Und sie hat immer Leute mitgeschleppt. Leute, die sie vorher nie gekannt hat, und die sind hingekommen. Und das ist echt interessant. Menschen mit dieser einladenden Stil sollen darauf achten, nicht anderen alles reden zu überlassen. Also man redet, die reden. Wir müssen auch etwas sagen. Petrus, 1. Petrus 3, Vers 15 sagt, seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, der euch erfüllt. Also manche Leute, die diese einladenden Stil haben, sagen, komm mit, du kannst mit meinem Pastor darüber sprechen. Oder komm mit, du kannst mit jemand anders darüber reden. Aber dennoch dürfen wir als normale Christen auch erzählen, was diese Hoffnung in uns ist. Und das ist wichtig, dass wir es nicht nur auf andere Leute sozusagen verschieben. Wir gehen weiter mit der dienende Stil. Der dienende Stil wird auch dadurch durch eine Frau Tabea in der Apostelgeschichte sehr deutlich. Sie war eine Frau, die im Namen Jesus Christus anderen diente. Und diese Art ihres Dienstes hat einen großen Einfluss auf den Bau des Reiches Gottes in ihrer Stadt. Und als sie starb, ließ Gott Petrus über ihr beten und stellte sie wieder zurück in ihr Dienst. Das heißt, sie wurde von den Toten wieder auferweckt. Nun, es gab viele, viele Menschen damals, die geweint haben, als sie gestorben waren, zeigten die verschiedenen Dinge, die sie gestrickt hatten, die sie genäht hatte, die guten Werke waren sichtbar, die sie getan hatte. Und alles, was sie getan hat, hat ihr immer wieder mit ihrer Aufmerksamkeit auf Jesus gerichtet. Sie hat nicht unbedingt evangelisiert wie ein Petrus, sie hat nicht intellektuell gedient, da wie ein Paulus, aber sie hat mit ihren ganz normale praktische Gaben Menschen Gutes getan im Namen Jesus. Dieser selbstlose Akt der Freundlichkeit hat offene Türen und auch Gelegenheiten geschaffen, über Gott zu sprechen. Solche Menschen sind sehr demütig, geduldig, konzentriert und können Gutes tun. Sie sehen Nöte, haben Freude daran, diese Nöte auch zu begegnen. Und die handeln lieber, als viele Worte zu machen. Nun, Mutter Therese ist jemand, den man immer wieder nennen darf. Sie hat dann dort in Kalkutta diese leprakranke Menschen gedient. Nur den Schweiß von ihren Stirn manchmal abgewischt und für sie gebetet. Ohne denn dies zu evangelisieren. Aber in Gottes Name hat sie dann gute Werke getan. Und viele, viele Menschen sind auch dann zum Glauben gekommen. Wichtig auch hier, Worten sind kein Ersatz für Taten und Taten sind kein Ersatz für Worten. Das heißt, wir müssen auch wirklich beides tun. Erzählen von Jesus und auch Gutes tun. Ich habe hier diese sechs verschiedenen Stile mitgebracht. Ich möchte noch 5 Minuten nehmen, um nochmal ein bisschen praktisch zu werden mit uns. Also im Grunde finde ich, es gibt 3 grundsätzliche Möglichkeiten, um ein Glaubensgespräch anzufangen. Es gibt natürlich die direkte Methode. Das ist so, ich komme auf jemanden zu und ich sage, haben Sie jemals über spirituelle Fragen nachgedacht? Könnte ich in der Fußgängerzone machen, könnte ich beim Einkaufscenter machen. Ich könnte auf jeden zugehen und sagen, haben Sie jemals darüber nachgedacht, was nach dem Tod passiert? Und das ist sehr direkt. Und manche Leute werden sagen, Sie spinnen, oder du spinnst, geh weg. Und andere werden vielleicht sagen, ist vielleicht aus, vielleicht werde ich wiedergeboren, vielleicht. Und da kann man ein gutes Gespräch kommen. Aber nicht jeder von uns ist so veranlagt. Zum Glück, vielleicht nicht. Und das ist einfach diese direkte Methode. Und dann gibt es Leute, die das tun, zum Zeiten und Zeit, dass sie mit Menschen solche Gespräche anfangen. Die andere Möglichkeit ist eher eine indirekte Methode. Das heißt, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen, wo wir sowieso Beziehungen pflegen. Das heißt, wo wir Hobbys haben. Das heißt, wo wir Sport machen, wo wir Musik hören, wo wir irgendetwas haben, das greifen wir auf und reden darüber, über ganz natürlichen Themen. Arno Backhaus hat gestern auch ein bisschen davon gesagt, dass er mal ein Auto mehrfach auch in der Fußgängerzone zerlegt hatte. Also nimmt das und baut das wirklich dort auseinander. Und er fängt an, Mensch, diese Batterie hier, weißt du, meine Batterie im Leben ist Jesus. Und dann hat er einen Tank ausgebaut. Weißt du, mein Tank? Also da könnte alles auf Jesus einen Bezug drauf nehmen. So kann ich das nicht, aber anderen können das. Aber das ist ganz wichtig, dass wenn jemand eine schwierige Zeit durchmacht von unseren Freunden, dass wir dann sagen können, Mensch, ich habe auch mal Zeiten gehabt, wo es nicht so gut war. Und da habe ich gebetet oder Leute haben für mich gebetet und es ging mir besser. Darf ich für dich vielleicht beten? Und da wird erstaunt sein, wie viele Leute nicht Nein sagen. Darf ich für dich beten? Und einfach erklären, was es bedeutet, für jemanden zu beten. Ich schließe die Augen, du musst es nicht tun. Ich rede mit meinem Vater im Himmel, du kannst zuhören. Du darfst am Ende Amen sagen, musst du nicht. Einfach ganz normal das zu tun. Warum nicht? Warum das nicht anbieten, für anderen denn da zu beten? Aber es gibt auch diese einladende Methode. Einladen bedeutet, dass wir Leute einfach einladen. Man redet mit jemandem, oh Mensch, diese Art Musik gefällt mir sehr gut. Weißt du, in Hamburg gibt es ein christliches Konzert, darf ich dich dazu einladen? Oder man sagt auch, Mensch, wir wollen eine Matthäus-Party hier haben. Das heißt, nicht Christen und Christen zusammen in ein Zimmer bringen und miteinander einfach dann Gemeinschaft haben. Das kann ein Party sein, es kann eine Geburtstagsfeier sein, es kann ein Grillnachmittag sein, es kann ein Kinderfest sein, es kann alles Mögliche sein, wo man miteinander einfach diese Einladung ausspricht. Aber es kann auch sein, dass wir einladen zu einem Glaubensgrundkurs. Sagen, hier haben wir einfach einen Glaubensgrundkurs wieder, den wir anbieten. Wir wollen ihn oder euch dazu einladen. Oder eine missionarische Kleingruppe. Extra Schuldenberatung oder Umgang mit Scheidungskindern oder hier dieses Problem mit Krankheit oder jene Problem mit Depression. Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. Oder ein offener Abend in der Gemeinde zu irgendein Thema, irgendein Film, irgendeinem Grund, die Leute zu uns einzuladen, um mit denen wirklich vom Glauben her auch ein Thema denn dort anzuschneiden. Welchen Stil haben wir als Gemeinde? Hoffentlich gibt es Leute, die alle verschiedene Stile hier abdecken. Vielleicht werden wir merken, dass wir in einem Bereich ein bisschen stärker sind. Auch das ist gut und richtig. Und vielleicht haben wir Momente in unserem Leben, wo wir sagen, Jesus, hier werde ich ein bisschen direkter werden müssen. Hier werde ich etwas ansprechen dürfen in deinem Namen zum richtigen Zeitpunkt, in Wahrheit und in Liebe. Ich werde Beziehungen mit meinen Mitmenschen aufbauen, um auch das Vorrecht haben zu können, weiter von dir zu erzählen. Die Frage ist nun für uns und für mich, ist das überhaupt ein Herzensanliegen? Ist das überhaupt für mich ein Anliegen, wo ich sage, Jesus, du darfst mich gebrauchen als Salz und Licht für diese Welt. Du darfst mich gern gebrauchen als dein Botschafter in dieser Welt. Ich darf dein Bodenpersonal sein, wo du mich hingestellt hast, wie ich bin. Ich muss nicht nachmachen, was jemand anders so tut, aber Jesus, hilf mir heute zu sehen, wo ich das weitergeben darf von dir, was du mir geschenkt hast. Vielleicht ist es durch Dingen, vielleicht ist es durch Einladen, vielleicht ist das durch unser Zeugnis, vielleicht ist das dann durch unsere Diskussion oder unsere direkte Rede. Aber vielleicht ist es nur durch unsere Beziehung, dass wir Freunde sind mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, bitte wirke du erstmal bei mir, bitte wirke du auch bei uns als Gemeinde, dass dieses Bewusstsein erstmal da ist für die Art und Weise, wie man im Neuen Testament von dir erzählt hat. Es gibt nicht die einzige Möglichkeit. So viele verschiedene Möglichkeiten hast du uns gegeben. Hilf uns, kreativ zu sein. Hilf uns zu hören auf das, was dein Geist uns sagt. Und hilf uns, mutig zu sein, in deinem Namen weiterzugeben von dem, was du uns Gutes getan hast, Herr. Danke für diese Erlösung, danke für diese Errettung, danke für diese Vergebung, Herr. Hilf, dass viele, viele andere Menschen durch uns auch davon hier vor Ort hören. Du bist gut, Herr. Amen. Amen.